Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Oliver Schürk, ich bin vom Hamburger Abendblatt und werde heute ein bisschen versuchen, durch die Veranstaltung zu moderieren. Ich bedanke mich recht herzlich bei Frau Dr. Stapelfeld, der Senatorin, und Herrn Professor Jakobait für die einführenden Worte. Ich begrüße die vier Herren, die heute Abend die Hauptrolle spielen werden. Weltoffen, wirtschaftlich aktiv, quirlig, ökologisch, nachhaltig, sozial. So sieht sich Hamburg und so will Hamburg in der Welt gesehen werden. Und die Touristen, die kommen eigentlich nur aus drei Gründen: Hafen, Michel, Alster. Das hat jetzt erst eine Untersuchung ergeben in der vergangenen Woche. Hamburg wird als anziehend, sympathisch und schön bezeichnet und ist im Augenblick zumindest die attraktivste Stadt in Deutschland. Meine Herren, was fangen wir mit diesem Befund jetzt an? Wir machen uns Gedanken. Sie streiten. Sie, sehr geehrte Damen und Herren im Publikum, sind natürlich eingeladen, Fragen zu stellen und auch Statements abzugeben. Jetzt geht der kurz und knapp. Mir persönlich wäre es am liebsten, wenn ich wenig zu sagen habe heute. Ich möchte ganz kurz die vier Herren vorstellen. Ich fange jetzt gleich mal einfach von links nach rechts an. Jetzt muss ich, wie immer, die Karten sind falsch gemischt. Herr Professor Dieter Lepple. Seit 1986 war er Universitätsprofessor für Stadt- und Regionalökonomie und von 1993 bis 2007 Leiter des Instituts Stadt- und Regionalökonomie und Soziologie an der TU Harburg. Und Professor Lepple sagt, gegenwärtig kommt es vor allem darauf an, die erfreuliche Willkommenskultur für Menschen in Not und Zuwanderer zu verbinden mit einer Kultur der Teilhabe und der Integration. Neben der Bereitstellung einer menschenwürdigen und bezahlbaren Behausung geht es um das Erlernen der deutschen Sprache, um die Teilhabe am Bildungssystem und vor allem um den Zugang zum Arbeitsmarkt. Herzlich willkommen. Dann Professor Hans-Jörg Schmidt-Drenz. So, jetzt geht das Mischen wieder los. Hätten sich auch anders setzen können. Also, 1980 bis 1984 Studium der Volkswirtschaftslehre und Geschichte an der Universität des Saarlands und an der University of Michigan in den USA. Seit 2009 Professor an der Universität Hamburg für allgemeine Wirtschaftslehre, vorher schon in Saarbrücken, und seit 1. Mai 1996 Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Hamburg. Und Herr Professor Schmidt-Drenz sagt, Hamburg hat eine hervorragende Ausgangsposition im Wettbewerb der Metropolen um Einwohner, Unternehmen und Talente. Politik und Verwaltung müssen sich noch viel stärker auf das Wachstum einstellen. Ich begrüße Herrn Nikolaus Götze, wurde 1958 in Krefeld geboren, ist seit mehr als 30 Jahren Architekt im Büro von Gerkan, Mark und Partner, seit 1998 Partner und leitet die Büros in Hamburg, Shanghai und Hanoi. Und Herr Götze sagt, also Ihr Büro ist ja sehr stark in die Olympia-Bewerbung involviert, deswegen sein Zitat bezieht sich auf Olympia. Die Ausrichtung olympischer Sommerspiele in Hamburg bietet die Chance, dass sich die Hafencity als städtebaulicher Motor entpuppt, der entscheidende Impulse für die gesamte Stadt Hamburg geben kann. Und zu guter Letzt begrüße ich Herrn Professor Jürgen Osenbrücke. Er studierte Geschichte, Volkswirtschaftslehre und Geografie. Im Jahr 1983 schrieb er seine Promotion zum Thema politische Geografie als räumliche Konfliktforschung und seit 1995 ist er Professor für Wirtschaftsgeografie an der Universität Hamburg. Und er sagt, trotz einiger respektabler Erfolge der Stadtentwicklung, zum Beispiel der IBA, wird das Denken in Hamburg zu stark von quantitativen Wachstumsdimensionen bestimmt. Eine zukunftsfähige Stadt muss sich konsequent an Maßstäben des Klimaschutzes, der Klimaanpassung, der sozialen Inklusion und der Vorstellung einer Stadt als Gemeinschaftsprodukt aller ausrichten. Meine Herren, noch einmal herzlich willkommen und an Sie alle mit Bitte um eine kurze Antwort die Frage gestellt, was ist aus Ihrer Sicht die größte städtebauliche Herausforderung Hamburgs? Fangen wir einfach mit Ihnen, Herr Professor Lepple.
Sie haben das erste Wort. Die Stichworte sind ja alle gegeben worden von Frau Senatorin, vom Programm. Es geht um die Frage auch der Prioritäten jetzt und der Konflikte, die damit verbunden sind. Und es ist klar, also jetzt geht es sicher um das Problem, mit dem wir konfrontiert sind, in ein Potenzial zu verwandeln, der Zustrom von vielen Menschen nach Hamburg, wo wir wirklich mit dramatischen Situationen zum Teil konfrontiert sind und wo alle Kräfte mobilisiert werden müssen, um diese Form der Teilhabe dann auch zu realisieren. Und da wird es natürlich unglaublich schwierig, wenn man das konkret nimmt. Also wir haben ja im Rahmen der IBA versucht, die Frage der Kosmopolis, der Teilhabe zu organisieren. Es genügt nicht, und das ist schon viel, die Teilhabe an der Schule, an der integrationsfähigen Schule. So, wir müssen wirklich Bildungslandschaften aufbauen, wo die verschiedenen Möglichkeiten des Erlernens, der Qualifizierung ermöglicht werden. Wir brauchen Kümmerer, wir brauchen zusätzliche Kümmerer, die die Leute, die eben jetzt auch noch fremd sind, viele Zugangsbarrieren haben, einbinden. Und letztlich das Allerwichtigste, denke ich, ist der Zugang zum Arbeitsmarkt. Und da haben wir als wie viele andere große Metropolregionen oder große Städte ein großes Problem, dass der Arbeitsmarkt am unteren Ende der Qualifikation eine relativ geringe Integrationskraft hat. Wir müssen.
Ja, wir werden da sicher gleich nochmal sehr lange reden über auch Flüchtlinge. Ich würde jetzt gerne dich nicht falsch verstehen, aber Herr Schmidt, Professor Schmidt-Renz.
Ja, ich will das nur ergänzen. Wir haben ja bisher Wachstumsprognosen in Hamburg pro Jahr von etwa 5.000 bis 10.000 Einwohnern gehabt. Das wird jetzt korrigiert nach oben durch das Statistikamt Nord auf irgendwas von 20.000. Wir gehen also ganz fest auf die 1,9 Millionen Einwohnerstadt zu. Und die Frage ist, dieses quantitative Wachstum, was wir haben, wir sind eine offene Gesellschaft, in der die Menschen mit Füßen abstimmen, und zwar unsere eigenen Menschen, wie die Europäer, wie aber auch die Flüchtlinge. Wie bringen wir das in Übereinklang mit den qualitativen Vorstellungen, die wir von Stadt haben? Und das heißt, dass wir auch ganz klar neue Flächen brauchen in dieser Stadt, die ausgewiesen werden müssen für Wohnen und Arbeiten. Denn wer hier arbeitet, will hier wohnen oder sollte hier wohnen. Und wer hier wohnen will, will auch hier arbeiten. Das gebietet sich schon allein aus ökologischen Gründen. Also das muss konkret gemacht werden. Wir haben dazu Vorschläge gemacht. Hamburg ist die dünnst besiedelste Millionenstadt der Welt. Es gibt also Platz, der muss aber intelligent gefunden und ausgewiesen werden. Und natürlich mit der Zustimmung auch der Bevölkerung.
Herr Götze, Sie haben schon eine Idee. Wir sehen, wir haben, wurde ja eben schon von der Senatorin gesagt, da drüben werden die Olympischen Spiele wahrscheinlich stattfinden. Davon gehen wir jetzt mal einfach hier aus, beziehungsweise beschließen das. Ist das aus Ihrer Sicht die größte Herausforderung Hamburgs?
Ich glaube, wir reden über zwei Ebenen. Natürlich ist die eine Ebene die Vision, und über die werden wir heute sicherlich auch reden müssen. Und das ist genau das, dass wir eine Stadt haben, die Tradition hat, die aber jetzt extrem wachsen wird und das hoffentlich qualitätsvoll und nicht nur quantitativ und auch nachhaltig. Aber es gibt dann auch die Realität, nämlich die Realität ist es ja auch diese, dass es irgendwie umsetzbar sein muss. Und daher sind solche Chancen wie die Olympiade für mich ein Hebel, wie man viele städtebauliche Maßnahmen, die man ansonsten nicht ergreifen könnte, ich spreche auch Infrastruktur an, ich spreche auch die Anbindung an Veddel, Wilhelmsburg an, damit umsetzen könnte, wenn dieses Ereignis auf Hamburg zukommen würde. Und wir sollten auch vielleicht heute darüber reden, wie man das schafft, wie das auch mit den Hamburger Bevölkerung vertretbar umgesetzt werden kann. Also wir müssen diese Realitäten packen, um Visionen umzusetzen.
Herr Professor Osenbrücke, Sie, was ist Ihre Herausforderung?
Ja, ich sehe natürlich die ähnlichen Dinge im Vordergrund, allerdings mit einer etwas anders gearteten Gewichtung vielleicht. Natürlich haben wir derzeit diese Riesenaufgabe, den Zustrom von Zuwanderern in die Stadt so zu organisieren, dass eigentlich eine Willkommenskultur auch dauerhaft gelebt wird. Das würde ich auch so sehen. Wir haben aber auch eine Verantwortung im Hinblick auf die Ursachen von Wanderungen. Und die liegen meiner Meinung nach auch sehr stark in einem Kontext, der in der Klimapolitik eine große Rolle spielt. wo wir in der Vergangenheit für Bedingungen gesorgt haben, die in den Ländern, wo die Flüchtlinge jetzt herkommen, eben zu gravierenden Veränderungen führt. Wo beispielsweise eben auch das Verlassen ländlicher Regionen, die Zuwanderung in den Städten und dann dort Konflikte verursachend eine Weiterwanderung nach Europa stattfindet. Und das, was wir machen müssen und machen können als Stadt, um dieses zu verändern, ist eine sehr konsequente CO2-Minderungspolitik, um zu zeigen, dass diese Art von Verursachung, die in dem ökologischen Kontext angesiedelt wird, abgebaut wird. Das heißt also, Hamburg könnte sich auch als eine Modellstadt generieren, die zeigt, dass solche Art von Veränderung der Lebensverhältnisse, die wir weltweit beobachten, hier nicht weiterhin erzeugt werden. Deswegen wäre für mich die größte Herausforderung diejenige, wie man eine sozial integrative Stadtentwicklung mit einer CO2-neutralen Stadt verbindet. Das wäre für mich eigentlich die grundsätzliche Zielsetzung und die absolute Priorität der Stadtentwicklung der nächsten 10, 15 Jahre.
Nun ist aber die letzten 2, 3 Monate hat sich sehr, sehr viel verändert. Muss Hamburg seine Städteplanung einfach überdenken? Wir haben davon geredet, 6.000 Wohnungen im Jahr. Das wird nicht reichen.
Ich glaube, zunächst muss gesagt werden, dass es wirklich ein unglaublicher wichtiger Schritt des letzten Senates war, zu sagen, wir bauen 6.000 Wohnungen, davon ein Drittel sozialen Wohnungsbau, aber das reicht nicht mehr aus. Und das war ein Einstieg in eine Entwicklung. Und die Probleme sind natürlich extrem kompliziert. Aber wir müssen natürlich auch die Flächen haben. Und natürlich, die Zukunft gehört der Funktionsmischung, der sozialen Mischung. Aber wenn ich jetzt die Erfahrungen von Wilhelmsburg nehme, wie Perspektiven des Wohnungsbaus in Konflikt gerät mit dem Lkw-Verkehr und wie die Möglichkeiten des Ostens in Konflikt geraten mit Störfallbetrieben, dann sehen wir, dass sie mit enormen Konflikten verbunden sind. Und wir müssen, um vielleicht nochmal aufzunehmen, natürlich, Olympia könnte mit dem kleinen Grasbrook einen Entwicklungsschub geben, der bei Hamburg unglaublich gut täte, wo beispielsweise dann auch der Lkw-Verkehr des Hafens anders reguliert würde, umgeleitet würde, nicht mehr mitten durch ein ganz wichtiges Wohngebiet gehen würde. Aber wir müssen natürlich grundsätzlich über die Verhältnis Hafen und Stadt nachdenken. Was jetzt gewissermaßen in dem großen Zeitdruck erfolgt von Olympia, ist eine Diskussion, die wir längst hätten angehen müssen, wo es darum geht, einerseits den hochproduktiven Containerbereich-Umschlag quasi zu sichern, aber andererseits die vielen wenig genutzten Flächen in dem Bereich des Hafengebietes neu zu ordnen und vor allem die Stadt zu entlasten von diesen riesigen Hafenverkehren, die jetzt quer durch die Stadt rollen, vom Westen nach Osten und damit ganz viele Perspektiven verbauen. Und da wird deutlich, wie kompliziert die Einlösung der Ziele ist, die wir jetzt alle formulieren, und dass da jetzt schon grundsätzliche Entscheidungen notwendig sind.
Ja. Da bahnt sich aus meiner Sicht schon eine gravierende Veränderung an. Wenn bis vor wenigen Wochen waren unsere Gespräche mit dem Senat und den Akteuren dieser Stadt davon geprägt, die notwendigen Flächen zu finden durch Nachverdichtung. Das ist das eine Stichwort gewesen. Das andere im Hinblick auf Gewerbebau, Stapelung von Gewerbe. Und mit dieser Systematik, die wir schon vor Wochen eigentlich als nicht ausreichend angesehen haben, kommt man jetzt natürlich überhaupt gar nicht mehr zurande bei dieser Ausgangslage und der Perspektive, die wir haben. Und insofern brauchen wir in der Tat den Blick auf neue Flächen. Das Thema Nachverdichtung ist geeignet, den Charakter der Stadt in vielen Bereichen nachteilig zu beeinflussen. Wir müssen schon überlegen, auch um Verkehrsbeziehungen zu verhindern, unnötige Verkehrsbeziehungen, die Kernstadt weiterzuentwickeln. Das heißt auch ein Stück weit an bestimmten Stellen in die Höhe zu gehen, behutsam in die Höhe zu gehen, an den Elbbrücken, wie wir wissen, etwas mehr. Wir müssen auch in bestimmten Bereichen, dazu haben wir ja Vorschläge gemacht, was Hamburg Ost betrifft, auch sicherstellen, dass auch junge Familien gartenorientiert ihr Eigenheim, sei es als Doppelhaushälfte oder als Reihenhaus hier in Hamburg, realisieren kann und wir die jungen Familien nicht raus ins Umland treiben, schon aus Kostengründen, was zu wiederum zu Pendlerbeziehungen, CO2-Ausstoß führt, was auch dazu führt, dass, da ja die Preise dort niedriger sind, die 30% größer wohnen, als wenn sie in der Innenstadt lebten. Also auch aus ökologischen und Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ist es erforderlich, dass wir jungen Menschen die Möglichkeit geben, hier in dieser Stadt zu bleiben und Familie zu gründen. Und das wird nur mit neuen Flächen gehen, die wir zum Glück auch haben. Wir haben konkrete Vorschläge dazu gemacht. Darüber muss die Diskussion begonnen werden. Und das gilt auch für den Gewerbebau.
Muss die Diskussion nur begonnen werden oder muss man jetzt eigentlich auch angesichts der aktuellen Situation, dass ja in dieser Stadt 20.000, 30.000 Menschen innerhalb weniger Wochen wahrscheinlich auch länger bleiben werden, das wird auch in den nächsten Jahren so bleiben, das muss man nicht eigentlich jetzt eher bauen oder sich Gedanken machen bei aller theoretischen Debatte, dass es jetzt eigentlich eher ein Just Do It ist?
Also ich bin schon dieser Auffassung, das geht schon los mit der Frage Staffelgeschosse in der Innenstadt. Wir haben ja kaum Menschen, die in der Hamburger Innenstadt wohnen, das ist ja ein Kernproblem auch unserer Innenstadt, die ist ja abends menschenleer. Es ist überhaupt gar kein Problem, auf viele dieser Gebäude Staffelgeschosse aufzusetzen. Das ist städtebaulich sehr gut machbar, die springen zurück etc. Da kann man relativ leicht Wohnungsbau schaffen.
Also ich glaube, das ist richtig, wir müssen die Innenstadt verdichten, aber ich glaube, die Verdichtung der Innenstadt löst jetzt nicht das große Problem. Und auf der anderen Seite finde ich auch das, was vor uns steht, dieser große Bevölkerungsdruck, auch ausgelöst durch die Flüchtlinge in der letzten Zeit, ist ja irgendwie auch eine Chance. Also ich selber bin ja sehr häufig auch in Asien, 3 Monate im Jahr, und da haben ja die Asiaten, insbesondere auch China, ganz andere Probleme. Da werden in den nächsten 20 Jahren, 15 Jahren 200 Millionen Städte entstehen. Das heißt also, sagen wir, die Herausforderung, die Hamburg hat, ist ja irgendwie eine Chance und keine Bedrohung. Deswegen sehe ich jetzt wirklich, was die Wohnungsnot in Hamburg angeht, als wirklich eine Qualität für Hamburg. Ich finde auch gut, dass wir nicht wie die Asiaten Satellitenstädte, so wie wir das ja auch in den 60er Jahren falsch gemacht haben, mit dem Problem des Verkehrs, sondern dass wir das in einem unmittelbaren Ring um Hamburg machen. Herr Lepple hat das ja angeführt, dass die Entwicklung in den Osten ist ein wenig kontaminiert. Es ist schwierig, da schnell zu wachsen. Und ich bin der Meinung, um jetzt wieder mal von der Vision zur Realität zu kommen, dass der Sprung über die Elbe, angefangen durch die Hafen City, wirklich eine ganz große Lösung des Problems sein kann. Wir haben auf der einen Seite mit der IBA Wilhelmsburg quasi schon ans Laufen gebracht. Es hat eine große Qualität bekommen. Es ist mit öffentlichen Verkehrsnetzen optimal angebunden an die Innenstadt. Aber dazwischen ist ein riesengroßer Grünbereich, der doch gar nicht entwickelt ist. Dahinter liegt im Süden Harburg, davor liegt die Hafen City, und diesen Sprung über die Elbe müssen wir machen. Und ich möchte auch nochmal wirklich betonen, dass zum Beispiel das Gutachten für die Bewerbung Hamburgs Olympiade 2024 wirklich nicht den hauptsächlichen Inhalt hatte, jetzt die Spiele zu gewinnen. Selbst wenn Hamburg die Spiele nicht bekommt, werden wir diese Planung weiter nutzen können, um diesen Brückenschlag quasi fortzusetzen. Und da sehe ich wirklich das Potenzial für einen großen, für eine große Menge an neuen Wohnungen. Und ich möchte das auch betonen, die viel dichter sein können. Wir können auch in der Rücklage des Grasbrooks verdichten. Wir können auch den Mut haben für kleinere Wohnhochhäuser, die nicht in der Silhouette der Innenstadt liegen, sondern außerhalb dieser Silhouette liegen. Und damit kann man eigentlich das große Problem lösen. Die Verdichtung der Innenstadt kommt nicht den Leuten zugute, die wirklich Wohnungen brauchen. Das werden nach wie vor sehr anspruchsvolle Wohnungen sein, die kaum jemand sich leisten kann.
Herr Professor Osenbrink. Ja, genau. Ich würde auch gerne noch weitgehend zustimmen, auch gerade was im Hinblick auf Sprung über die Elbe gesagt worden ist. Da frage ich mich natürlich aber auch, warum immer gerade eine Olympia-Bewerbung jetzt wieder nötig ist, um diesen an sich doch sehr naheliegenden Gedanken konsequent fortzuführen. Also das erschließt sich mir noch nicht so ganz, aber sicherlich braucht man auch irgendwie sozusagen große Ziele, um vielleicht das Notwendige auch umzusetzen. Jedenfalls ist dieser Punkt für mich dabei eigentlich noch nicht so ganz klar. Aber ich würde ganz gerne auch noch einen anderen Punkt ansprechen. Wir haben ja Anfang der 90er Jahre, also vor etwa 30 Jahren, ja auch mal einen Zustrom gehabt. eine etwas schwierigere Situation, also zumindest keine Willkommenskultur entwickelt, sondern eigentlich eine ziemlich schwierige Debatte über Asyl geführt in Deutschland und auch in Hamburg. Aber nichtsdestotrotz war auch damals schon der Aspekt da, dass eigentlich diese Frage der Zuwanderung eine wesentliche ist. Und an der Jahrhundertwende ist beispielsweise ja auch durch das Konzept der wachsenden Stadt auch die Zuwanderung als ein ganz wesentliches Element angeführt worden. Trotzdem, und das ist eigentlich, glaube ich, ein wichtiger Punkt, haben wir 1996 ein Stadtentwicklungskonzept gehabt, wo die Flächenschonung als oberstes Prinzip durch die ganzen Planungen durchgeschrieben worden sind. Und ich würde mir wünschen, dass wir, wenn wir jetzt über diese Fragen diskutieren, nicht in den Fehler verfallen, gewissermaßen nur über das Wachstum nachzudenken, sondern gleichzeitig eigentlich die Grundprinzipien, die für Hamburg meiner Ansicht nach ganz entscheidend sind, die, für, wie ich finde, auch 1996 auch schon sehr gut beschrieben worden sind, dass wir diese auch weiterhin im Vordergrund behalten und als Maßstab setzen und darauf aufbauend dann über solche Dinge nachdenken. Das heißt also, von daher wäre für mich eigentlich nicht die neuen Flächen entscheidend, sondern es wäre die Frage der konkreten Projekte, also wie Sie das eben geschildert haben. Und da wäre ich auch dabei, dass wir vielleicht über die Innenstadt nachdenken müssen oder auch, was hier auch ja noch gar nicht angesprochen ist, vielleicht auch über eine neue Art von Stadt-Umland-Kooperation. Das heißt also, den Gedanken der Metropolregion etwas stärker in den Vordergrund zu rücken. Und vielleicht Hamburg auch als vernetzte Stadt zu denken, die mit ihrem Umland kooperiert in verschiedenen Fragen und beispielsweise auch in der Wohnbauentwicklung. Und dies sage ich auch vor dem Hintergrund, dass wenn wir uns mal die derzeitigen Bevölkerungsveränderungen anschauen, eigentlich wir einen sehr starken Gradienten haben. Also Hamburg wächst stark, der Stadtrand wächst schwach. Und die peripheren Regionen in der Metropolregion verlieren an Bevölkerung. Das heißt, das ist auch kein nachhaltiger Zustand, auf den wir da zusteuern. Auch dieses müssen wir meiner Ansicht nach konzeptuell mitdenken.
Ich habe mich gewundert, dass Professor Schmidt-Renz so ruhig geblieben ist. Also hier kam ja so ein bisschen hintenrum die These, egal ob wir Olympia kriegen oder nicht, der kleine Grasbrook ist weg von der Wirtschaft.
Man muss nicht alles kommentieren, aber wenn Sie mich fragen, sage ich das ganz klar, dass aus Sicht der Wirtschaft dieser Stadt, die ja diesen Grasbrook bisher als florierendes Hafengebiet nutzt, es klar ist, dass die Bereitschaft zur Bereitstellung dieses Gebiets nur für die olympische Nutzung gegeben ist und das würde diese Bewerbung scheitern, ist ganz klar Auffassung der hamburgischen Wirtschaft, dass dieses Gebiet Gewerbegebiet bleibt. Wir können heilfroh sein, dass wir diesen Hafen haben, der ja ein Industriegebiet faktisch ist, das nicht dem normalen Bebauungsrecht unterliegt. Das ist also, möchte ich mal sagen, die einzige wirkliche Freizone in diesem Land, wo man noch Dinge rasch realisieren kann, in einem Land, wo wir ja weitestgehend zum Stillstand verurteilt sind aufgrund der Regulativen, die wir uns verheddert haben. Und das ist auch der Grund übrigens, warum man solche Projekte wie IBA und IGA und Olympia oder was auch immer braucht, damit sich sozusagen diese komplexen Verwaltungssysteme eine Form der Begeisterung entwickeln und Dinge gängig machen, die vorher eben nicht möglich erscheinen. Und insofern sage ich vorher, ohne dieses Vehikel wird dieser Sprung ein Hopser sein.
Aber darf ich mal kurz was dazu sagen, weil ich finde, jeder muss auch Opfer bringen. Und die Olympia-Bewerbung war immer gedacht, nicht gegen die Hafenwirtschaft, sondern immer mit der Hafenwirtschaft, das zusammenzumachen. Und wenn ich überlege, wie andere Großhäfen wie Singapur oder auch Hongkong organisiert sind, können die quasi auf der Hälfte der Fläche das Mehrfache abwickeln, als das Hamburg macht. Und ich finde, das ist genau das Denken, was wir aufgeben müssen. Wir wollen auf keinen Fall den Hafen irgendeiner Weise gefährden, weil das ist einer der Pulsgeber Hamburgs. Aber wir müssen zusammen überlegen, wie man die Hafenflächen vielleicht anders organisiert, vielleicht sogar die Hafen sich die Chance nimmt, mit einer Umsetzen von Flächen, auch damit wieder andere Terminals bauen zu können, die dann nicht, sagen wir mal, auf 4 Geschossen, sondern auf 8 Geschossen Container stapeln kann. Das deswegen macht, damit er wieder Platz frei legt für Wohnungsbau. Also ich finde, da muss man irgendwie Hand in Hand arbeiten.
Also Herr Schmidt-Renz, wir haben dadurch, Sie haben es ja angesprochen, ein besonderes Planungsrecht. Und wir haben ein Mietsystem im Rahmen des Hafens, was im Prinzip eine logische und gute Sache ist. Das führt aber dazu, dass überhaupt kein Impuls für Innovation der Flächennutzung da ist. Wir haben abstruse Situationen, dass große Teile mitten in der Stadt genutzt werden, um gebrauchte Autos abzustellen, hektarweise, und zwar ebenerdig. Es ist unglaublich, wobei wir einen enormen Druck haben, Flächen zu haben für Wohnungsbau, Flächen haben für neue Formen der urbanen Produktion und so weiter. Und es ist völlig klar, beispielsweise die Katwijk-Halbinsel, da können nicht einfach ebenerdig gebrauchte Autos stehen, um verladen zu werden zum Export nach Afrika mit einer minimalen Wertschöpfung. Wenn die da schon stehen und wenn das nicht irgendwann die Unterelbe verlagert wird, dann müssen da ja, Parksysteme rein, wo man 5, 6 oder mehr hoch das macht. Und also ich bin auch regelmäßig in Singapur und dort haben wir die umgekehrte Rolle. Nicht? Da zieht sich der Hafen regelmäßig zurück, damit die Universität sich ausbreiten kann, ohne dass der Hafen Schaden nimmt, weil der einen enormen Innovationsschub hat und eine Form der Verdichtung. Und wo jeder sagt, was Hamburg an Flächen hat im Containerbereich, ist ein unglaubliches Potenzial noch da, dass selbst wenn, was nicht so wahrscheinlich ist, eine Verdoppelung käme, könnte das auf dem Flächenbereich laufen. Das ist aber das westliche Hafengebiet. Und es ist überfällig, im östlichen Hafengebiet eine grundsätzliche Diskussion zu beginnen, um die Neuaustarierung zwischen städtischen Funktionen und Hafenfunktionen. Und wo es auch nicht darum geht, jetzt zu sagen, das ist jetzt Gewerbegebiet, die Zukunft ist die Nutzungsmischung. Wir müssen zu einer diversen Stadt kommen. Das Modell ist ausgelaufen, dass wir reine Gewerbegebiete haben. Und dann wäre genau, die Diskussion geht ja schon 20 Jahre um den kleinen Grasburg. Mir wäre es lieber gewesen, man hätte ihn ohne Olympia entwickeln können. Ich bin jetzt dafür, jetzt im Zusammenhang mit Olympia zu entwickeln. Aber es ist eine Illusion zu sagen, wir bewerben uns für Olympia und der kleine Grasburg kommt nur dann zur Stadtentwicklung, wenn wir den Zuschlag bekommen. Denn wir müssen jetzt anfangen zu bauen, wir müssen jetzt einen Tunnel bauen, wir müssen jetzt anfangen, die Voraussetzungen zu schaffen für urbane Nutzungen. Und das ist auch richtig so. Und das ist nur ein Einstieg in ein neues Austarieren, wie wir von einer Flächennutzung des 19. Jahrhunderts wegkommen und wieder zu nutzungsgemischten, diversen Strukturen kommen, die dann auch anpassungsfähig sind und die dann alle ihre Prinzipien aufnehmen sollen, Vertikalisierung des Gewerbes, Nutzungsmischung in funktional und sozialer Weise und so weiter.
Können Sie damit leben? Ich glaube, wir müssen jetzt ein paar Dinge ein bisschen nochmal auseinanderhalten. Zunächst mal erlaube ich mir den Hinweis, dass unser Hafen 150.000 Arbeitsplätze bedingt, direkt und indirekt. Und dass man also, wenn man über den Hafen spricht, deshalb also auch sehr sorgfältig argumentieren sollte. Zweitens weise ich darauf hin, dass die Topografie und vor allen Dingen die Regierungsform in Singapur etwas anders ist als in Hamburg. Und wenn wir das hier so haben könnten, gut, ich will mich jetzt nicht explizit dafür aussprechen, aber da geht manches leichter wie hier. Wenn wir uns den Hafen, gerade diesen Teil anschauen, dann müssen wir klar sehen, wir haben es hier mit Kalkkanten zu tun, am Seeschiff tiefen Wasser. Und das sind die wertvollsten Gewerbeflächen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ich sage nicht, dass die optimal genutzt sind, da bin ich durchaus bei Ihnen. Und dazu sollte man sich ein paar Dinge überlegen. Auch da kann ich nur sagen, da gibt es Vorschläge dazu. Holen Sie mal den Fall, wir haben jede Menge Industriebetriebe in Süddeutschland, die sich vor Jahrzehnten dort angesiedelt haben. Die haben heute auf der Vorleistungsseite 70% Import und auf der Absatzseite 70% Export. Mit großen Logistikproblemen auf den großen deutschen Verkehrsachsen. Würden diese Unternehmen sich hier im Hafen ansiedeln, würden sie diese ganze Logistikaktion einsparen können, ja. Was ja auch der Grund ist, warum Airbus sich im Hamburger Hafen angesiedelt hat, weil sie eben diese Teile dort anliefern können leicht und ihr Produkt auch leicht wieder abliefern können. Und insofern sind das sehr attraktive Gewerbeflächen für Industrieunternehmen, für die Arbeitsplätze, die wir brauchen, um die Menschen, die hier wohnen sollten, auch mit Arbeit zu versorgen. Ganz andere Fragen treten auf, also da wird auch keine Mischung möglich sein. Aber zum Beispiel im Hamburger Osten wird das ja zum Beispiel diskutiert, Wohnen und Arbeiten stärker miteinander zu vermischen. Nicht die Wirtschaft ist die Erfinderin der Funktionstrenner. Das war ein politischer Wille, das zu trennen. Wollte man das mischen, muss man heutzutage ganz klar feststellen, dass das deutsche Baurecht überhaupt nicht dafür geeignet ist, diese Mischung herzustellen. Heute müssen Betriebe leider Gottes Angst davor haben, dass Wohnen an sie heranrückt, weil die Regulative eben so sind, dass sie mit Klagen überzogen werden, sodass wir also erhebliche Anpassungsmaßnahmen auf der regulatorischen Seite haben, wenn wir überhaupt ein friedliches Miteinander von Wohnen und Gewerbe herstellen wollen.
Ja. Ich denke, das ist aber, wird ein entscheidender Konflikt werden, inwieweit eigentlich bisher hafenwirtschaftlich genutzte Flächen für die Stadtentwicklung einbezogen werden können, weil nur dort wirklich große Flächen zur Verfügung stehen, die auch im Grunde genommen jetzt schon, jetzt ich sage wieder aus Nachhaltigkeitsgründen, problematisch sind, für eine Umnutzung genutzt werden könnten. Und wenn man sich einmal anschaut, und das wäre jetzt eigentlich das Argument, wenn man sich einmal anschaut, wie eigentlich die Hafenentwicklung sich in den letzten 20, 30 Jahren vollzieht, dann ist sie ja nicht mehr der Beschäftigungsmotor. Es ist ja nicht mehr die Dynamik, sondern die Dynamik liegt ja in anderen Bereichen, in den Dienstleistungen, die zum Teil sicherlich auch mit dem Hafen verbunden sind, aber zum Teil sich auch völlig selbstständig hier in Hamburg entfaltet haben. Sodass also neue Beschäftigungschancen sich in ganz anderen Sektoren generieren lassen. Sodass man sich also wirklich fragen muss, ob eigentlich dieses Moment Verdoppelung oder 20 Millionen Teu, was häufig angesprochen wird, sozusagen als Umschlagziel, wofür macht das Sinn? Für welche stadtentwicklungspolitische Aufgabe ist diese Größenentwicklung tatsächlich sinnvoll? Und die kann ich absolut nicht sehen. Und ich sehe also auch von daher eigentlich überhaupt gar keine Notwendigkeit mehr, sich gewissermaßen für einen Zuwachs des Hafens oder für eine Bestandssicherung des Hafens auszusprechen. Und ein anderer Punkt ist dabei, ich denke, wir sollten uns auch davon verabschieden, dass wir alles zusammenbekommen. Also wenn wir sagen, wir wollen eine Willkommenskultur machen, wenn wir sagen, wir müssen so viel Wohnungen bauen, wenn wir sagen, wir müssen vieles sozusagen auch in Hamburg halten, dann müssen wir auch, glaube ich, auf einen Bereich zugreifen, der sich bisher aus der Stadtentwicklung weitgehend herausgezogen hat. Und das ist der Hafen. Und welche Alternative gibt es?
Gut, um jetzt nicht nur über den Hafen zu reden, aber
Ich würde gerne das Stichwort meinen.
Ja, Sie bringen es ja auf den Punkt. Muss man nicht jetzt auch... Also um jetzt mal ein bisschen vom Hafen wegzukommen.
Anderer Auffassung.
Nein, muss man nicht jetzt auch konsequent den Leuten ins Gesicht sagen, Leute, Verdichtung, Nutzung von Flächen, auch von grünen Flächen. Sie haben von Wilhelmsburg gesprochen, Sie sprechen ja auch vom Hamburger Osten, ist notwendig. Und ich sage mal so, wenn ich daran denke, wie jedes Mal gestritten wird, wenn 20 Bäume gefällt werden, dann gehört da jetzt nicht auch... von der Politik eine klare Ansage?
Naja, Verdichtung muss ja nicht Bäume fällen bedeuten, sondern das kann ja sogar Bäume schützen bedeuten. Also
ja, aber Flächen wollen Sie alle bebauen.
Es ist klar, wir reden hier natürlich ganz viel über Neubau und Hamburg ist zu 80% gebaut. Und die große Aufgabe wird natürlich sein, den Bestand zu transformieren. Das ist völlig klar. Ich meine, das ist natürlich unglaublich, wenn wir jetzt die Ausfallstraßen im Stadtbereich, da ist ein- bis zweistöckig zum Teil gebaut. Das hat nichts mit Großstadt zu tun. Also da ist ganz großer Handlungsbedarf und da müsste man Instrumente finden.
Aber wer will an einer Ausfallstraße wohnen? Möchten Sie an der Kieler
Straße wohnen? Wir haben ja den großen Bedarf für Gewerbe. Wir haben auch die Frage urbane Manufakturen. Wir haben enorme Bedarfe, die verträglich wären. Und was ich ja vorher gesagt habe, wir müssen die Frage des Lkw-Verkehrs, das muss ganz konsequent angepackt werden. Mehr Stadt in der Stadt geht nicht mit mehr LKWs in der Stadt. Das schließt sich gegenseitig aus. Und wir müssen zu einer anderen logistischen Organisation der Güterströme kommen. Und es geht nicht an, dass die Hafenverkehre aus dem Westen quer durch die Stadt rollen in den Osten, um dann irgendwie auf die Berliner Autobahn zu kommen. Das muss eine Südumfahrung geben. Das geht nicht anders. Und andere Verkehrsmodi. Wir müssen schauen, ob wir den Wasserweg nicht mobilisieren können, über Wassertaxis und was auch immer. Wir gab bisher kaum Innovationen in dem Bereich, weil man gewohnt war, man nutzt die Straßen und es rollen die LKWs und man macht die LKWs immer noch ein bisschen größer und das macht Wohnen in der Stadt unmöglich. und die Stadtentwicklung. Also das ist, glaube ich, ein ganz zentrales Problem. Und der Hamburger Osten hängt davon ab, ob es erstens gelingt, mit dem Problem der Störfallbetriebe umzugehen, sie zu clustern. Das ist völlig klar. Wir haben eine katastrophale neue Regelung der EU mit Seveso 3-Regelung. Das schließt im Grunde genommen überhaupt aus, dass wir überhaupt was machen können im Hamburger Osten. Und das Zweite ist, wir müssen eine Stadtlogistik machen, wie wir mit den Güterverkehrsströmen umgehen. Und eines der größten Probleme im Hamburger Osten, jeder, der da mal mit dem Fahrrad durchgefahren ist, weiß es, ist der stehende Verkehr. Dass dort hunderte von LKWs die Nacht überstehen. Es sind keine Toiletten da, es sind keine Duschen da für die LKW-Fahrer. Es sind ganz elementare, notwendige Infrastrukturvoraussetzungen, die wir brauchen, um einigermaßen sinnvoll, stadtverträglich und sozialverträglich mit diesen Güterverkehr umzugehen, der zum Teil natürlich auch notwendig ist, der aber anders organisiert werden muss und nicht quer durch die Stadt.
Ich will jetzt nicht vom Hafen ablenken, weil da müssen wir gleich noch weiterreden, aber bevor man jetzt, was Sie sagten, ja, ob man Grünflächen opfert, das finde ich erstmal nicht, aber wir haben ja, um jetzt nicht immer nur Probleme zu sehen, wir haben ja in Hamburg wirklich zwei super Beispiele. Einmal ist es ja die Altonaer Mitte, wo man ja sieht, dass das früher ein Gleiswirrwarr war, wo teilweise, weiß nicht, 12 Gleise nebeneinander lagen und wie man das durch eine Umverlagerung eines Bahnhofes jetzt so rekultiviert, dass da ein neuer Stadtteil entsteht. Das sind ja Sachen, wo man wieder, finde ich, mit einem guten Menschenverstand überprüft hat, wo kann etwas wegfallen, was flächenfressend ist und mitten in der Stadt liegt, und damit hat man einen guten Schritt gemacht. Ich finde, die Altonaer Mitte hätte noch viel verdichteter sein können. Und sie ist viel zu luxuriös sag mal, gestaltet oder entworfen worden. Aber darüber muss man vielleicht jetzt durch diesen neuen Druck auf Hamburg nochmal nachdenken. Zweites gutes Beispiel war das Thema des Standortes der Universität. Dort haben wir auch zwei Gutachten gemacht. Einmal die totale Verlagerung nach außen und hätte quasi eine Grünfläche wie den Grasbruck aufgefressen, oder diese Universität da zu lassen, wo sie ist, und die Entscheidung ist ja zum Glück gefallen, und durch eine Mega-Verdichtung, Geomatikum wird ja jetzt ummantelt, es wird eine neue Mitte entstehen, es wird dieser ganze quasi schon bestehende Campus in der Stadt, auch mit der Entlastung des Verkehrs, die Studenten müssen jetzt nicht rausfahren, sondern bleiben in der Stadt, auch nachverdichtet. Das heißt, wir haben eigentlich ganz gute Vorbilder schon in der Stadt Hamburg praktiziert, und sie wird auch jetzt gerade umgesetzt, wo wir daraus lernen können. Und ich finde, man muss jetzt weiter überlegen, wo solche anderen Potenziale schlummern. Darauf kommt man natürlich automatisch auf den Hafen, wie dieses Gleisareal in Altona, oder wo kann man noch weiterhin verdichten, weil darüber darf man, das muss man auch nicht vergessen, wir dürfen ja jetzt nicht nur mal an die Flüchtlinge denken und an die Zureisenden, die quasi hier einen Job suchen, sondern es sind ja die Studenten, und eine sagen wir mal, eine Stadt, die in einem weltweiten Ranking, das sagten Sie ja, bestehen will, muss natürlich gerade für Studenten quasi die Türen aufmachen, weil das Thema Studium in Verbindung mit jungen Firmen, die von diesen Studenten auch oder von diesen Studenten leben, das ist das, was einer Stadt Zukunft gibt. Und deswegen muss man das besonders ernst nehmen. Und die Studentenzahlen wachsen ja in Hamburg auch rapide. Und das ist für mich wichtig.
Also ich würde auch nochmal betonen wollen, dass eigentlich Qualitäten wie Lärmschutz, gute Luft, auch gewissermaßen gute Wohnumfeldqualitäten eigentlich die Qualitäten sind, die automatisch dann auch die Menschen nach Hamburg bringen und mit diesen Menschen auch neue Art von Beschäftigung in Hamburg generiert wird. Und wir haben ja vor 10 Jahren hier auch viel über die kreative Stadt gesprochen. Und das ist sicherlich hier in Hamburg dann, ich würde mal sagen, etwas unglücklich auch diskutiert worden. Aber die Idee, dass eine Neuentwicklung dadurch entsteht, dass hier kreative Personen Hamburg sich als Wohnstadt ansuchen und hier gewissermaßen auch neue wirtschaftliche Aktivitäten aufnehmen, diese Idee ist, glaube ich, sehr bestechend. Und diese hat aber sehr viel damit zu tun, dass wir ein hochwertiges Wohnumfeld bereitstellen. Und das ist verbunden mit Lärmschutz, mit anderen Straßenbelegen meinetwegen, auch da könnte man ja in Hamburg sehr viel machen, mit Intensivierung der Fahrradverkehre, was auch ja auch gerade von jüngeren Leuten derzeit massiv nachgefragt wird und wo Hamburg sicherlich nicht sehr gut aussieht. Wenn man beispielsweise nach Kopenhagen schaut, dann weiß man, wie eine Stadt sehr schnell eigentlich hier auch sehr weitreichende Veränderungen herbeiführt. Und man muss natürlich auch schauen, und da würde ich auch diesen Aspekt gerne aufnehmen, es gibt auch noch die City Nord sozusagen als ein Gebiet, wo Potenziale da sind. Also wenn man schaut, wird man Potenziale in der Stadt finden, wo Möglichkeiten vorhanden sind und wo eigentlich wir nicht über neue Räume sprechen, sondern eigentlich über die Inwertsetzung des Bestandes. Das meiner Ansicht nach sowieso eigentlich der Hauptträger eigentlich der Entwicklung sein wird. Das gilt im Übrigen auch für die CO2-Reduzierung. Auch dort müssen wir an den Wohnungsbestand heran und haben auch dort auch enorme Sanierungsaufgaben vor uns. Gerade auch im Zusammenhang eigentlich auch mit den Klinkerbauten, wo sehr viel noch gemacht werden muss in nächster Zukunft. Sodass eigentlich die Bestandsorientierung und die Bestandsveränderung für mich eigentlich noch eine besondere Herausforderung darstellt und wir vielleicht mehr über diese Dinge sprechen sollten als über neue Flächen.
Sie haben sich ja mit kreativen Klasse beschäftigt.
Ja, also wir haben gerade eine Studie gemacht zur Kreativwirtschaft in Hamburg insbesondere, wo wir eben sagen, die Diskussion Hamburg kreative Stadt ist eigentlich ein Holzweg gewesen und wir reden vom kreativen Archipel, dass in Hamburg überall in vielfältiger Weise kreative Aktivitäten eingelagert sind und die Bedeutung der Kreativwirtschaft nicht darin besteht, dass es jetzt der große Beschäftigungsträger ist, sondern dass es eben ein Innovationsmotor ist, der stimuliert und neue Aktivitäten entfaltet und dass es wichtig darauf ist, eben die kreativen Aktivitäten zu vernetzen mit anderen Bereichen, insbesondere zum Beispiel urbanen Manufakturen, und sie zu nutzen, eben auch um das, was wir die Metrozone nehmen, dann auch zu entwickeln. Also beispielhaft hier beginnend am Oberhafen über Brandshof, rüber in die Vettel, dann Kulturkanal in Wilhelmsburg, wo wir dann aber immer wieder das alte Problem haben. Wir haben in Hamburg riesige Potenzialräume, die aber blockiert sind. Beispielsweise am Kulturkanal ist die eine Seite als Industriegebiet ausgewiesen, obwohl sie seit langer Zeit brach liegt und es ist nicht möglich, dort irgendwas in Gang zu setzen. Also da gibt es Pläne, vielfältige Akteure, breite Bündnisse zwischen der lokalen Bevölkerung, den lokalen Betrieben, den Kreativen, dem Krankenhaus Großsand, Kulturkanal trifft Gesundheitsinsel. Also vielfältige Mobilisierung von unten, aber die Entwicklung ist blockiert aus planrechtlichen Gründen. Und das sind dann, da wird es dann konkret, nicht, wenn wir sagen, wie können wir die Potenziale der Stadt nutzen. Und das finde ich nun auch schon wichtig, dass wir dann versuchen, das ist ja nicht nur das Planungsrecht, was verändert werden muss, sondern wir müssen auch die planungsrechtliche Ausgestaltung neu definieren und neu aushandeln, wobei ich schon immer, also auch während meiner ganzen Zeit als Stadtökonom an der TU immer gesagt habe, Leute, der industrielle Sektor in Hamburg muss eine kritische Masse behalten. Wir können nicht auf eine Dienstleistungsgesellschaft setzen, sondern wir brauchen die Verknüpfung von industriellen Funktionen, gewerblichen Funktionen und Dienstleistungen. Aber wir müssen sinnvoll organisieren und wir dürfen uns nicht gegenseitig blockieren und die Zukunft liegt nicht im Nebeneinander und Gegeneinander, sondern in neuen Kombinations- und Mischungsformen.
Das schreiben Sie in Ihrem Buch, Sie haben es in Ihrem Konzept bei der Entwicklung des Hamburger Ostens ja auch gesagt, die Verbindung von Wohngewerbe, der Bürgermeister Huckepack Bahnhof ist das Beispiel, aber ich höre jetzt eigentlich immer nur, es funktioniert nicht. Was nützen diese tollen Ideen, wenn am Ende, Sie sagen es ganz schnöde, das Planungsrecht ist einfach schlichtweg nicht erlaubt?
Ja. Nein, man könnte es ja ändern. Also. Ja,
es ist nicht nur das Planungsrecht, also zum Glück wird darüber nachgedacht. Also die Zauberformel in bestimmten politischen Kreisen dieser Stadt heißt Großstadtklausel. Das heißt, dieses ganze Recht ist also gemacht für irgendeine Norm, Bereich ist aber eben in einer Metropole so eigentlich nicht anwendbar. Und die Frage ist, kann man, wenn man Angst davor hat, die Regeln grundsätzlich zu ändern, dann postuliert man Ausnahmen. Ne? Das ist im Moment der Ansatz, der diskutiert wird. Ich glaube, es wäre seriöser, natürlich an die Regeln selber ranzugehen, aber das ist eben sehr, sehr schwierig Aber daran muss gearbeitet werden. Aber es sind ja nicht nur die Regeln. Herr Leppler hat ja zu Recht darauf hingewiesen, dass auch die Infrastruktur eigentlich nicht die Voraussetzungen bietet, um Wachstum in dieser Stadt zu realisieren. Sie haben hingewiesen auf die Hafenverkehre, die hier quer durch die Stadt fahren. Es ist aus meiner Sicht ein Unding, dass wir uns infrastrukturell in einem Korsett befinden, das wir unseren Vorvätern zu verdanken haben. Der Straßenbau ist in den 70er Jahren zu einem Ende gekommen. Deshalb haben wir keine Südtangente, also heute heißt die Hafenquerspann. Wir haben keine Nordtangente, das heißt, die ganze Verkehr rollen durch die Stadt hindurch. Unser U-Bahn-Grundsystem ist zwischen 1906 und 1912 gebaut worden. Wir haben allein für die S-Bahn zum Flughafen 10 Jahre gebaut. Ich frage mich, wie die das früher gemacht haben eigentlich, wo die keine Tunnelmaschinen hatten und so weiter. Also wir müssen unsere Infrastruktur voranbringen und das ist halt auch wieder schwierig. Und es ist nicht nur schwierig von der Genehmigungsseite, es ist auch ein finanzielles Thema und da kommt wieder Olympia ins Spiel, weil Olympia natürlich auch wieder ein Vehikel ist, Bundesmittel in diese Stadt zu lenken, um diesen großen infrastrukturellen Nachholbedarf mal abzuarbeiten, der überhaupt die Voraussetzung dafür ist, dass wir Qualität in der Stadt schaffen können.
Herr Goethe, Sie hatten es auch in Ihrem Eingangsstatement ja gesagt, Olympia könnte, nee, das waren die Senatoren, sorry, aber es ist wahrscheinlich auch, Olympia ist kein Sommermärchen, sondern ist eigentlich Bestandteil ganz normaler Stadtentwicklung. Mhm. Ist das nicht ein Trick? Ist das nicht irgendwie, Nein. kommen die anderen nicht drauf? Oder?
Also vielleicht sollte man erstmal, das war ja auch die Frage vor Ihnen, warum braucht man Olympiade? Ich sag mal andersrum, die Olympiade, so wie wir sie geplant haben, ist eigentlich eine neue Antwort auf die Großereignisse Sochi, Peking, die so eigentlich nicht mehr passieren dürfen. Und ich glaube, dass wir mit der Hamburger Bewerbung wirklich eine neue Art der Bewerbung für eine Olympiade, für ein Großsportereignis starten. Und das ist eben wieder wirklich die Nachhaltigkeit. Und es ist wirklich, und glaube ich, so werden wir auch den Zuschlag kriegen und werden damit auch viele andere Probleme lösen. Und was ist daran nachhaltig? Das heißt, diese großen Stadien, die da entstehen, zum Beispiel das Olympiastadion oder die Schwimmhalle oder die Olympiahalle, werden alle hinterher eine andere oder eine ähnliche Nutzung bekommen. Es wird am Schluss nichts wie das Olympiastadion, das Birdsnest in Peking rumstehen und ein kleines Museum werden oder einmal im Jahr für eine Leichtathletik-WM dann noch Raum bieten, sondern zum Beispiel wird das Olympiastadion zurückgebaut in einen Wohnungsbau. Das heißt, der Torso des 70.000er-Stadion wird so weit erhalten, dass dort Wohnungen eingebaut werden, und zwar Wohnungen, die auch reagieren auf den Schlüssel von Hamburg, nämlich Single Households, Clusterwohnungen, also Wohnungen, die modular sind und die man entweder, sind es viele kleine Wohnungen und die man dann wieder zusammenschaltet. Alle haben eine unglaublich gute Lage. Die Olympiahalle selber wird auch wird auch anders genutzt nach diesen 2-3 Wochen, so wie auch die Olympiaschwimmhalle leicht umgenutzt wird, aber ein Freizeitbad darstellen wird für die Hafencity und die neue Olympiacity. Das heißt, die ganze Bewerbung, die wir machen, hat auch eine ganz große Nachhaltigkeit. Und das Olympische Dorf, das da immerhin für 18.000 Sportler gebaut wird, wird hinterher überführt in eine Olympische City mit 10.000 Wohnungen. Es werden also mit einem Schlag 10.000 Wohnungen entstehen. Und da gibt es natürlich wieder das Problem und auch die Kritik der Olympiagegner, die sagen, dass durch diese Wohnungen wieder den falschen Leuten dann zugutekommen. Aber der Meinung bin ich nicht, weil ich bin der Meinung, dass man durch die Erhöhung des Wohnungsangebotes, gerade in diesen Triangle mit Wilhelmsburg, Veddel und dann Olympia City, doch auch ein Wohnraum geschaffen werden kann, der wesentlich preiswerter ist als zum Beispiel ein Wohnungsraum in der Stadt, an der Alster, wo ja auch momentan immens viel gebaut wird. Und das ist die Chance. Und wenn wir zudem dann noch mit den Mitteln des Bundes und des IOCs, und wir wissen alle, dass wir noch viel arbeiten müssen, wir müssen auch den Knebelvertrag des IOCs ein wenig auflockern, und da sind die Hamburger, glaube ich, clever genug mit ihrer mit ihrer Kaufmannstradition. Aber wenn wir das schaffen, mit diesen Mitteln dann noch die Infrastruktur zu lösen, dass nicht mehr der Lastverkehr durch Vettel fährt, sondern durch den Südtunnel abgefangen wird und direkt abgefangen ist, dass Vettel endlich angeschlossen wird ans Wasser, dass Wilhelmsburg Bestandteil von Hamburg wird, wenn das zudem noch mitkommt, so wie Barcelona durch die Olympiade endlich ans Wasser gewachsen ist, so wie auch München durch die Olympiade auch die ganze Infrastruktur quasi sich hat leisten können, dann haben wir damit eine Doppel-Win-Situation. Mhm. Nämlich eine unglaublich interessante Stadt, die weltweit mittlerweile, also Hamburg kennt man, aber weltweit steht immer Hamburg-Deutschland. Das steht bei Paris, bei Los Angeles und bei Budapest und Rom nicht. Das muss man immer noch wissen, dass bei uns da Deutschland hintersteht. Also das sind Sachen, wo ich eigentlich sehr positiv bin und öffne mich natürlich jeglicher Kritik, und wir haben das auch mit vielen Bürgerforen gemacht, ständig unsere Planung vorgestellt und hoffe, dass wir da die Bevölkerung zu Ende November mitkriegen, mit dem Referendum uns den Rückenwind zu geben, uns entsprechend zu bewerben.
Herr Professor Osenbrücke, Sie hatten ja anfangs kritisiert...
Ja, können wir ja gleich drüber reden.
Ja, bevor ich jetzt die Damen und Herren im Publikum bitte...
Einen Punkt einbringen.
Genau, aber Sie hatten ja am Anfang die Tonnenideologie, ich würde es jetzt mal zu ein bisschen kritisiert. Es muss Ihnen ja ganz schlecht werden, wenn Sie jetzt hier hören, was wir alles in den nächsten nicht mal mehr 10 Jahren in dieser Stadt ändern. Haben Sie die Sorge, dass man dann nur noch, also es gibt auch Kritik von Architekten, die dieses Wohnungsbauprogramm aus der Sicht kritisieren, dass eigentlich nur noch schnell und billig gebaut werden soll. Was kann man dagegen tun aus Ihrer Sicht?
Ja, wie gesagt, ich meine, der Druck ist da, den kann man nicht bestreiten, insbesondere was den Wohnungsbau angeht. Und die Suche nach Flächen im Bestand wäre meiner Ansicht nach wie vor wichtig. Mhm. Wie gesagt, also ich habe jetzt mal City Nord mal ins Spiel gebracht. Wir haben über die entleerte Innenstadt gesprochen. Also solche Überlegungen müsste man stärker in den Vordergrund heben. Und wie gesagt, eigentlich auch über die Landesgrenzen wegschauen. Also ich meine, die Freie und Hansestadt Hamburg ist ja ein Anachronismus, wenn wir über Stadt reden. Ja, wir haben eine stadtregionale Verbindung in allen möglichen Aspekten, und wir müssen eigentlich dieses auch in Richtung eigentlich Bevölkerungsentwicklung und Wohnungsbau viel stärker in den Vordergrund heben, sodass also vielleicht auch Städte wie Elmshorn, Pinneberg oder also die mit S-Bahn mäßig gut angeschlossen sind und von daher eigentlich auch von der Distanz her unmittelbar mit Hamburg verbunden sind, dass diese eigentlich viel stärker in solche planerischen Überlegungen einbezogen werden. Also das wäre für mich eigentlich das Naheliegende. Hinzu kommt eigentlich noch der Punkt, wir machen jetzt im Grunde genommen ja auch irgendwie eine Art Bedrohungs- und Sachzwang-Atmosphäre auf. Die stört mich auch. Das heißt also, wir sind getrieben, um irgendwas zu machen. Und von daher werden häufig auch, oder in solchen Zusammenhängen werden häufig auch Lösungen realisiert, die sich nicht als nachhaltig erweisen. Das haben wir ja auch im Wohnungsbau nach dem Zweiten Weltkrieg gesehen, wo man auch meinte, man muss schnell etwas machen. Und die Resultate waren mehr oder weniger ja doch sehr problematisch, wenn nicht sogar verheerend. Ja. Wir haben das bis hin zu Allermöhe ja in Hamburg verfolgt, und Allermöhe West ist in den 90er Jahren entstanden, das ist noch gar nicht so lange her. Das heißt also, diese Diskussion wird im Augenblick in eine Richtung gelenkt, wo ich einfach die Befürchtung habe, dass wieder Lösungen in den Vordergrund kommen, die in dieser Form nicht nachhaltig sind. Und der letzte Punkt dazu: ich fand IBA wunderbar, IBA Wilhelmsburg wunderbar, und ich finde auch sozusagen die Idee Grasburg-Sprung über die Elbe wunderbar und habe von daher eigentlich auch einigen Gefallen an der Olympia-Bewerbung. Aber was doch aus meiner Sicht sehr kritisch ist, wir haben eigentlich so viele Probleme, es ist gewissermaßen eine überkomplexe Situation, und dennoch jetzt eine Olympia-Bewerbung in den Vordergrund zu rücken, die alle Kräfte binden wird, während überall woanders sozusagen die Fässer brennen, das halte ich irgendwie für eine Illusion, dass man dieses also vernünftig realisieren kann. Und von daher ist die Wahrscheinlichkeit, also dass Realisierungen gemacht werden, die nicht im Interesse einer langfristigen Stadtentwicklung ist, sehr hoch. Und das ist eigentlich meine Grundkritik. Ja.
Wäre jetzt wichtig, da weiter zu diskutieren, aber ich wollte doch noch einen Punkt einbringen, den wir bisher nicht angesprochen haben. Herr Schmidt-Renz hat das Stichwort dafür gegeben für mich. Er sprach von den
hochinnovativen Technologiebetrieben in Süddeutschland, die gegründet worden sind und jetzt in ja, erstaunlicherweise mit dem Weltmarkt verflochten sind. Diese Betriebe sind dorthin gegangen, obwohl sie dort große Transport- und Logistikprobleme haben. Warum sind sie dahin gegangen? Weil dort hervorragende Universitäten sind und Forschungseinrichtungen. Und hier mache ich mir die größten Sorgen, die langfristigen Sorgen für Hamburg, dass Hamburg seit Jahrzehnten eine Universitätspolitik als Sparpolitik betreibt. Wenn ich jetzt hier das Beispiel nehme, die HCU, ein wundervolles Gebäude, aber wenn ich die Zahlen vergleiche, ich bin im Augenblick sehr viel an der ETH Zürich, dann sehe ich im Budget, dass in der ETH pro Studierenden, pro Studienplatz 10-mal mehr Budget verfügbar ist als hier in der HCU. Und dass, wenn wir haben ja eine tolle technische Universität, nur in München gibt es Institute, die sind so groß wie technische Universität. Und so können wir nicht zukunftsfähig, also wir haben viele Probleme angesprochen, aber wir sollten dieses grundsätzliche Problem nicht vergessen, dass Hamburg ein großes Problem aus seiner Geschichte heraus hat, dass es sich immer auf den Handel und den Hafen verlassen hat und nicht frühzeitig genug oder bisher immer noch nicht begriffen hat, dass die entscheidende Frage für die Zukunft dieser Stadt die Ausbildung und vor allem Wissenschaft und Forschung ist. Und dass wir im Bereich von Wissenschaft und Forschung allenfalls in der dritten Liga spielen und noch nicht mal in der zweiten Liga. Und das geht nicht. Das geht nicht mit unserem Selbstverständnis, was wir haben als Weltstadt. Und das geht auch nicht mit der Frage auf die Aufgaben, die auf uns zukommen, sondern die Aufgaben der Zukunft sind offene Fragen. Wir müssen Zukunftsfragen lösen, die wir noch gar nicht kennen. Und dazu brauchen wir diese wissenschaftlichen Institutionen.
Sehr gut. Ja. Ja,